Hallo zusammen. Bevor wir zur heutigen Folge kommen, eine kurze Info in eigener Sache. Einigen ist vielleicht aufgefallen, dass es letzte Woche keine Fernverbindung gab. Das lag daran, dass sie leider krankheitsbedingt ausfallen musste und wir, weil wir momentan im Team relativ dünn aufgestellt sind, niemanden hatten, der oder die einspringen konnte. Wir arbeiten aber gerade nach Kräften daran, dass sich das bald ändert und ihr dann wieder zuverlässig einmal die Woche die Fernverbindung hören könnt. Und dann habe ich noch eine Info zur heutigen Folge, die ihr gleich hören werdet. Die Hungerstreikenden der ProsVK, um die es in der Folge gehen wird, haben inzwischen ihren Hungerstreik abgebrochen und angekündigt, mit anderen Mitteln weiterkämpfen zu wollen. Das wussten wir heute Morgen, als wir die Folge aufgenommen haben, noch nicht. Da war das noch nicht bekannt. Also kommt es in dieser Folge nicht vor. Damit kommen wir jetzt auch schon zur heutigen Folge. Sorry für den Ausfall letzte Woche und viel Spaß.
Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Seit 140 Tagen befindet sich der Grieche Aristoteles Rantzis im Hungerstreik. Er wiegt nur noch 35 Kilogramm. Am Montag wurde er in Athen in ein Krankenhaus eingeliefert. Rantzis protestiert gegen die Räumung eines autonomen Wohnprojekts in Athen, der ProsVK, der sogenannten Flüchtlingsbauten. Dort leben rund 400 ehemalige Wohnungslose, MigrantInnen und politische AktivistInnen. Die Regionalverwaltung will den Komplex räumen und attraktiv neu gestalten und bald könnte es soweit sein. Die Vorgänge zeigen, wie die Gentrifizierung die Wohnkosten in Griechenlands Hauptstadt nach oben treibt und langjährige BewohnerInnen an den Rand gedrängt werden. Wem gehört Athen nach der Schuldenkrise und ist die ProsVK ein Relikt vergangener Kämpfe oder vielleicht doch ein Modell für die Zukunft? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge der Fernverbindung. Mein Name ist Fabian Schröer, ich bin Redakteur im Auslandsressort der Taz und habe heute unseren langjährigen Griechenland-Korrespondenten Ferry Bazolou am Hörer. Hallo Ferry.
Hallo Fabian, hallo aus Griechenland.
Ferry, du lebst ja schon sehr lange in Athen, 30 Jahre, glaube ich, hast du gerade gesagt, und hast auch schon mehrfach in den vergangenen Jahren über die ProsVK berichtet. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, wie es da überhaupt aussieht.
Ja, das kann ich tun. Bei den ProsVK, also den Flüchtlingsbauten auf Griechisch, handelt es sich um 8 Wohnblocks in einer sehr zentralen Lage in der Athener Innenstadt an einer großen Verkehrsachse der Alexandras Allee. Und diese 8 Wohnblocks wurden errichtet ab 1933 im Bauhausstil. Zwischen den einzelnen Wohnblocks gibt es einen Kinderspielplatz und kleinere Freiflächen. Und die Wohnblocks sind von außen, sieht man schon ihnen das Alter an. Das muss man ganz klar sagen. Was aber nicht heißt, dass sie innen genauso ausschauen. Aber darauf kommen wir vielleicht später auch zu sprechen. Die Verkehrsanbindungen und so weiter sind sehr zentral und deswegen auch sehr attraktiv für mögliche Projektentwickler, worauf wir vielleicht dann auch zu sprechen kommen.
Genau, das habe ich gerade schon angedeutet. Ne? Die ProsVK ist umkämpft auf jeden Fall. Aber vielleicht kannst du auch einmal erzählen, wofür steht es denn jetzt gerade genau? Der Aristoteles Rantzis, wofür kämpft er denn eigentlich?
Ja, hier muss man zunächst mal erwähnen, dass diese Wohnblocks bewohnt sind. Also es sind insgesamt 221 Wohnungen, kleine Wohnungen, 50 bis 60 Quadratmeter. Und diese Wohnungen sind seit 2010 bewohnt. Aktuell wohnen dort etwa 400 Menschen. Wir sprechen hier von Migrantinnen, wir sprechen hier von Geflüchteten, wir sprechen hier von Kindern, von alten Menschen, behinderten Menschen, die eine Gemeinschaft bilden. Alle Menschen dort in dieser Gemeinschaft verwalten sich autonom. Es gibt eine Bäckerei, es gibt soziale Dienste, im Übrigen auch angebunden an das genau daneben liegende Krebskrankenhaus Ayasava in Athen. Einige Wohnungen wurden vor kurzem auch renoviert und für Angehörige von Krebskranken, die aus der Peripherie, also aus anderen Landesteilen nach Athen kommen, um eben den Krebskranken zu begleiten, bereitgestellt, damit die dort eine Unterkunft finden und nicht in teuren Hotels in Athen übernachten müssen.
Und wie genau ist das organisiert? Die haben ja auch einen politischen Anspruch, wie ich das verstehe.
Ja, es gibt immer wöchentlich eine Versammlung aller Bewohner. und dort wird alles besprochen und alles gemeinsam entschieden. Das ist eigentlich die autonome Verwaltung. Das Geld, das ist auch interessant, der Umgang mit dem Geld dort. Das Prinzip ist, dass man eigentlich geldlos in der Gemeinschaft interagiert. Das heißt, Dienstleistungen von einem zum anderen werden ohne Geld möglichst abgewickelt, sondern der eine schneidet Haare und der andere macht Handwerksarbeiten in der Wohnung des anderen. Also so etwa läuft das ab. Nach außen hin ist es natürlich nicht immer ohne Geld möglich. Das heißt, wenn man einen Handwerker beispielsweise braucht für die Sanierung in den Wohnungen dann, da werden die bezahlt, aber auch nach, wie soll ich sagen, nach sozialen Kriterien. Also es werden nicht teure Handwerker genommen, sondern Leute, die vielleicht auch selber noch nicht so im Beruf erfolgreich sind und so weiter, damit man die auch dann unterstützt. Also es ist immer der soziale Aspekt, spielt dabei eine Rolle. Und also es ist eine sehr aktive Gemeinschaft, die auch international sehr stark angebunden ist, also immer wieder auch von solidarischen Menschen aufgesucht wird und die dann dort auch eine Unterkunft finden für eine gewisse Zeit.
Genau, mit kurdischen Gruppen sind die, glaube ich, auch stark verbunden und haben Connections nach Rojava. Das klingt ja alles jetzt erstmal ziemlich utopisch auf jeden Fall. Und vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz erzählen, wie das denn eigentlich entstanden ist. Dieses Viertel, das gibt's ja schon ziemlich lange.
Gut, das Viertel, wo sich die Prosvijica befinden, das ist eines der ältesten Viertel, keine Altstadt, aber das ist einer der ältesten Viertel in Athen, einer 4-Millionen-Metropole. Muss ich das so vorstellen, dass da 6-7-geschossige Gebäude drumherum sind und diese Wohnblocks schon optisch ragen so ein bisschen heraus, einfach wegen der Geschichte. Man brauchte sehr schnell Wohnraum für die Prosvijes, für die Flüchtlinge, die aus der heutigen Türkei, aus Kleinasien, also die Gebiete um Konya, Izmir heute und so weiter, nach Griechenland kamen infolge des griechisch-türkischen Krieges.
Das war Anfang des 20. Jahrhunderts, richtig?
Genau, im Lausanner Vertrag 1922. Und man musste dann diese etwa 1,5 Millionen Vertriebenen in Griechenland irgendwo unterbringen. Es gab also ein akutes Wohnraumproblem, speziell für die. Und dann hat man die eben im Bauhausstil errichtet und diese Leute dort untergebracht. Nicht viele, aber dort. Aber es gibt auch an anderen Stellen in Griechenland und natürlich in der Provinz wurden dann diese griechischen Flüchtlinge untergebracht. Das ist also die Historie, die werden bald 100 Jahre alt, diese Gebäude, und standen dann leer, als die Finanzkrise, die Griechenlandkrise, die verheerende Griechenlandkrise hier begann. Im Frühjahr 2010 ging Griechenland faktisch bankrott in der Eurozone und diese Wohnungen standen leer und es haben sich dann Menschen entschlossen, da einzuziehen und diese Gemeinschaft zu bilden. Ja? Und seither existiert sie. Und die Entwicklung seither hat sich natürlich dahingehend entwickelt, dass sich auf der einen Seite diese Gemeinschaft entwickelt hat, also die letzten 15, 16 Jahre, und eigentlich ein fester Bestandteil auch in dem Viertel ist. Es gibt keine Proteste in dem Viertel gegen diese Gemeinschaft, das muss man ganz klar sagen, und im Übrigen auch nicht von der griechischen Bevölkerung. Aber die Situation in Athen, was die ökonomische Situation angeht, hat sich natürlich seither verändert. Da entsteht jetzt natürlich ein Interesse von Projektentwicklern, von Maklern und anderen Interessensgruppen, das zu irgendwie anders zu nutzen als jetzt von 400 Leuten, die diese Wohnungen in Anführungsstrichen besetzen. Ja?
Genau, das muss man, glaube ich, dazu sagen. Das ist halt im klassischen Sinne eine Besetzung, die viele der BewohnerInnen, ich glaube, das trifft nicht auf alle zu, aber viele haben keinen klassischen Mietvertrag. Ein großer Teil der Häuser gehört der Stadt, ein paar sind auch in Privatbesitz und die griechische Regierung bzw. die Regionalverwaltung will das jetzt ändern und übernehmen und entwickeln.
Die Regionalverwaltung hat einen Beschluss gefasst im Juni letzten Jahres, wonach einige dieser Wohnblocks saniert werden sollen und zuvor dafür geräumt werden sollen. Es geht hier um eine Räumung und dann anschließend das Sanierung. Das ist das Vorhaben der Regionalverwaltung und da gibt es einen Beschluss dazu. Der Gouverneur der Regionalverwaltung, Nikos Chardalias, ist ein Konservativer, also Mitglied der konservativen Regierungspartei und regierte das Land seit 2019. Von der konservativen Regierung unter Premier Kyriakos Mitsotakis. So, dieser Beschluss liegt also vor schon seit gut einem Jahr, aber zuletzt haben sich die Anzeichen dafür verdichtet, dass es tatsächlich zu einer Räumung kommen wird. Und dagegen gibt es Widerstand. Es geht nicht um den Abriss dieser Wohnblocks, denn das ist verboten durch ein Urteil des obersten Gerichtes hier in Griechenland seit 2009, weil die Gebäude unter Denkmalschutz stehen.
Wieso denn eigentlich gerade jetzt, 2010, das ist ja schon ein bisschen her, die BewohnerInnen wurden ja eine ganze Zeit lang jetzt auch geduldet, wieso gerade jetzt die Räumungspläne und so, wieso sollen sie so akut umgesetzt werden?
Die Befürchtung ist, ich versuche das mal so zu erklären, die Befürchtung der Gemeinschaft der Prosveika ist, dass man in einem ersten Schritt diese Räumung vornimmt, also von Seiten der Regionalverwaltung, diese Leute rausschmeißt, um das mal ganz salopp zu formulieren. Die Regionalverwaltung sagt zwar jetzt, es geht uns nur um Sozialwohnungen dort, also die Einrichtung von Sozialwohnungen in ihrem Beschluss, aber dass eben das als erster Schritt erfolgt, die Räumung jetzt, die Sanierung, die sogenannte Sanierung in Anführungsstrichen, und dann in ein paar Jahren, wenn das erfolgt ist und diese Leute, die jetzt drin sind, raus sind, dass dann eben privat dort investiert werden kann mit einer Gesetzesänderung, die irgendwann Mitternacht eingereicht wird im Athener Parlament und die Sache ist dann mit der Zustimmung der dann amtierenden Regierung vielleicht beschlossen. Und dann hätten wir das eigentlich, was sehr attraktiv ist aus Sicht eines Projektentwicklers oder von Projektentwicklern, von Maklern, von Privatinvestoren, die dort investieren würden. Die Lage ist sehr zentral. Genau gegenüber liegt das alte Panathinaikos-Stadion. Ich sage bewusst alt, weil das soll auch abgerissen werden. Die Gemengelage wäre dann so, oder die Situation wäre dann so, man hätte auf der einen Seite die Wohnblocks, die Prosveika, und auf der gegenüberliegenden Seite dann noch ein Areal frei in einigen Jahren, wo man dann das gesamte Gelände neu gestalten kann. Ja? Neu gestalten, da kann man natürlich sehr viel hinein interpretieren, was da alles da passiert, aber das würde bei den jetzt wieder angezogenen Immobilienpreisen natürlich auch ein Riesengeschäft sein.
Genau darauf wollte ich auch nochmal kommen. Das ist also sozusagen ein Filetgrundstück in Athen, wie man das bei den Immobilienleuten so sagt. Wie oder was sagt das denn eigentlich über die generelle Lage der Gentrifizierung in Athen zu tun? Nach der Schuldenkrise gingen ja eigentlich die Immobilienpreise erstmal runter. Wie sieht's denn jetzt gerade aus?
Ja, also die Preise haben hier wieder das Vorkrisenniveau von 2007 erreicht. Das ist etwa, also mittlerweile hat man auch das Vorkrisenniveau in Teilen schon überschritten und das macht es also jetzt attraktiv und auch perspektivisch natürlich noch attraktiver. Das ist das eine.
Geht das auch mit mehr Zuzug von reicheren Menschen einher?
Die Menschen zogen eigentlich ab den 60er, 70er Jahren dann mehr in die Außenbezirke. Aber die Innenstadt wird jetzt auch wieder attraktiver, schon seit Jahren wegen dem Tourismus und auch einer möglichen Nutzung, also für Plattformen, Kurzzeitvermietungsplattformen. Und da ist das natürlich attraktiv. Also was man auch in Berlin beispielsweise oder Hamburg sehen kann, der Zug in die Innenstädte hat so langsam begonnen von ständigen Bewohnern. Aber die Innenstadt ist sehr attraktiv natürlich für ausländische Investoren, die das dann für Immobilien nutzen würden, für Vermietungen, Kurzzeitvermietungen und so weiter. Oder auch die sogenannte Golden Visa, also die Vergabe nach Investitionen in Immobilien oder anderen Vermögenswerten, wo man dann eine EU-Freizügigkeit bekommt für Angehörige von Drittstaatlern, also aus China, aus der Türkei, aus Russland.
Im europäischen Vergleich ist so eine große Besetzung wie die Prosveika ja relativ selten. Also es gibt noch ein paar andere Modelle in der Richtung, die aber ein bisschen anders funktionieren, wie zum Beispiel Christiania in Kopenhagen. Das kann ja auch, also die halten, sind ja widerständig auf jeden Fall und schaffen das relativ gut zu verwalten und relativ lange schon zu halten. Entsteht dadurch noch irgendeine Energie oder würdest du sagen, das Projekt ist eigentlich vorbei und die werden in nächster Zeit geräumt?
Also ich würde jetzt sagen, dass während der Hungerstreik läuft von Aristos Chansis und er ja seit Montagabend im Krankenhaus liegt und es hat auch ein zweiter Hungerstreik begonnen von einer Einwohnerin dort, einer jüngeren Frau, die am 1. Mai mit dem Hungerstreik begonnen hat und der auch natürlich jetzt weiterlaufen wird. Solange die Forderungen der Gemeinschaft und von den Hungerstreikenden jetzt nicht erfüllt werden, das heißt, vor allen Dingen, Nummer eins, der Beschluss vom Juni vorigen Jahres der Regionalverwaltung, also zur Räumung und Sanierung, Einrichtung von Sozialwohnungen dort in den Prosveika. Die Forderung ist, das sofort aufzuheben von dem Hungerstreiken. Das zweite ist, dass eine Garantie erfolgen soll, dass alle Bewohner der Gemeinschaft dort bleiben können. Und das Dritte ist, dass die Sanierungen, in Anführungsstrichen, wie die Gemeinschaft sagt, dass die von der Gemeinschaft erfolgen soll und nicht durch die Regionalverwaltung und dort beauftragte Baufirmen. Das sind die drei Forderungen. Und solange diese drei Forderungen nicht erfüllt werden, geht der Hungerstreik von Hansis weiter und geht der Hungerstreik auch seiner Mitstreiterin weiter.
Wie geht es ihm denn jetzt gerade?
Hansis geht das natürlich sehr schlecht, das ist auch klar. Nach so einem langen Streik, er hat sich mit Wasser, Zucker, Vitaminen, Mineralstoffen, Tee ernährt die ganze Zeit. Aber er ist mittlerweile auf 35 Kilogramm abgemagert, hat also fast die Hälfte seines Körpergewichts verloren. Er hat neurologische Probleme des Nervensystems, die sogenannte Wernicke-Enzephalopathie erlitten. Das ist eine ganz seltene Krankheit, die also in neurologische Krankheit, die im Zusammenhang mit Unterernährung auftritt. Es besteht also jederzeit die Gefahr, dass er stirbt wegen der Ödeme. Also er könnte einen Herzinfarkt jeden Moment erleiden. Er hat Ödeme an den Beinen, kann nicht mehr gehen. Er wurde mit dem Rollstuhl aus dem vorderen Block der Prosuika zum Auto gebracht, das ihn dann in das Krankenhaus brachte. Die Fotos, die es von ihm gibt, zeigen einen Menschen, der kurz vor dem Tod steht. Das ist ganz klar. Er will aber weitermachen, bis diese Forderungen erfolgt sind. Und das hat auch von Anfang an klar gemacht, bis zum Tod. Das hat auch seine Mitstreiterin so erklärt, die ja später mit dem Hungerstreik begonnen hat.
Das klingt ja ziemlich brenzlig. Also das ist ja wirklich eine ernste Situation. Meinst du denn, die Regionalverwaltung wird auf die Forderungen eingehen?
Bisher hat sie sich nicht dahingehend geäußert. Sie verhält sich sowieso sehr kleinlaut. Es gab nur ganz wenige Äußerungen dazu im Laufe dieses schon sehr langen Hungerstreiks von Aristos Kansis. So wie die Lage ist und der politische Kontext, wir sprechen hier von der konservativen Partei und wir sprechen von einem konservativen Gouverneur der Regionalverwaltung, gehe ich mal davon aus, dass die hart bleiben werden. Also das jetzt zu tun auf der anderen Seite, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also dass die aktiv werden, dort aggressiv zu räumen, wo sie doch genau wissen, dass sie auf Widerstand stoßen würden. Falls der Tod eintritt von Hansis, haben wir natürlich dann eine ganz neue Situation. Es gab gestern, also einen Tag nach der Einlieferung von Aristos Kansis ins Krankenhaus, gab es eine Demonstration auf dem zentralen Athener Verfassungsplatz, dem Sindagma-Platz. Nach Polizeiangaben waren es etwa 2000 Menschen, die sich dort versammelt haben. Nach Angaben der Veranstalter, also der Gemeinschaft der Prosphyika, waren es etwa 5000 Menschen. Wie auch immer, wir reden hier von einer relativ großen Demonstration an einem Nachmittag, an einem heißen Nachmittag in Athen, was die Temperaturen angeht. Und das ist schon beachtlich. Das zeigt, dass das Interesse auch der Öffentlichkeit steigt, dass die sich solidarisch erklärenden Menschen da aktiv dabei sind, das alles zu verhindern, was die Regionalverwaltung vorhat. Man muss sehen. Also ich habe keine Glaskugel, wo ich die Zukunft voraussagen kann, aber es ist sicher, dass einer nachgeben muss. So wie es ausschaut, wird es nicht die Gemeinschaft sein, die nachgeben wird. Das heißt, am Zug ist eigentlich die Politik. Es gibt vom Athener Bürgermeister gewisse Äußerungen und auch einen Beschluss des Stadtrates von Athen. Und die hat sich dahingehend geäußert, dass man einen Dialog anstreben müsste zwischen der Gemeinschaft und der Politik und der Regionalverwaltung, also dazu angeregt. Der Bürgermeister Dukas steht den Sozialdemokraten nahe. Im politischen Standpunkt haben alle linken Parteien, beginnend von der Kommunistischen Partei, über den Kurs der Freiheit hin zur neuen Linken, Syriza, haben alle ihre Solidarität erklärt mit den Hungerstreikenden und wollen unbedingt verhindern, dass es hier zu einer Eskalation auch kommt. Und vor allen Dingen natürlich muss der Tod verhindert werden von Aristos Kansis, der sich weiter entschlossen äußert, dass sein Kampf zum Wohle der Gemeinschaft weitergehen wird bis zum Tod.
Da will man hoffen, dass er so weit nicht gehen muss. Trotzdem geht der Kampf weiter. Wir sind damit auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Ferry. Und zwar, sollte es alles nicht klappen und die Prosphyika doch geräumt werden, was bleibt von dem Projekt?
Ja, das ist eine gute Frage. Wo könnte man sowas neu aufbauen? Es gibt, und das ist ja auch eigentlich ein Aspekt, auf den die Bewohner in dem Prosphyika hinweisen, es gibt viele leerstehende Wohnungen in Athen, trotz einer akuten Wohnungsnot und rasant gestiegenen Immobilienpreisen. Also die Rede ist von mehreren 10.000 Wohnungen, die leer stehen in Athen, aber die verstreut sind. Das heißt, man könnte so eine Gemeinschaft, so wie ich das sehe, im Großraum Athen gar nicht mal bilden, sondern man müsste irgendwie hinausgehen in ein Dorf, wo man dann zusammenhängend, also eine Gemeinschaft bilden kann. Und wir müssen, glaube ich, das zum Abschluss auch so einordnen. Eigentlich die Frage ist, ob die Politik es akzeptiert und toleriert, dass es Menschen gibt, die ein anderes Konzept verfolgen. Ein Gegenkonzept zu dem, was in Griechenland, aber nicht nur in Griechenland, sondern in westlichen Gesellschaften überhaupt sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Also dieses neoliberale Denken, alles Kommerz, alles Geschäft, alles Business, auch das Wohnen und das Leben im Allgemeinen. Wir sprechen hier von einer Gemeinschaft, die auf Solidarität fußt. Man bietet seine Hilfe an und bekommt Hilfe. Also ein Gegenkonzept, ein linkes, autonomes, solidarisches, international aufgestelltes Gegenkonzept, wo man akzeptiert, dass auch Flüchtlinge kommen, dass Migranten kommen, ihnen Wohnraum gibt, damit sie sich integrieren können in einem Land, in einer Stadt wie Athen. Auch Minderheiten und besonders und vor allem Minderheiten haben natürlich Rechte. Und darauf pochen diese Menschen, diese Gemeinschaft. Sie pochen auf das Recht auf ein günstiges Wohnen, auf soziale Angebote, die für jeden zugänglich sind und nicht nur für Leute, die über Geld verfügen, wohlhabend sind oder reich sind. Und das in einer Stadt, die tatsächlich sich in den letzten Jahrzehnten und in einem Land, das sich dahingehend entwickelt hat, was wir in allen westlichen Gesellschaften sehen, wo im Prinzip der Sozialstaat immer kleiner wird und wo Leute unter die Räder kommen, die nicht mehr über diese finanziellen Mittel verfügen, aus welchen Gründen auch immer. Die Politik muss sich wirklich fragen, akzeptieren wir, tolerieren wir so ein Gegenkonzept?
Und es hat sich gezeigt, dass solche solidarischen Konzepte auch außerhalb von Griechenland verteidigt werden müssen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge der Fernverbindung angelangt. Ich danke dir, Ferry, ganz herzlich fürs Mitmachen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich habe zu danken für das interessante Gespräch.
Wir danken außerdem auch Daniel Fromm für die Produktion und Marie Frank für die Redaktion. Wenn euch unsere Inhalte gefallen haben, dann kommt doch gerne auf taz.de vorbei und schaut euch das freiwillige Bezahlmodell der Taz, Taz zahle ich an. Teilt uns gerne mit eurer Familie, euren FreundInnen auf den sozialen Medien und überall, wo ihr sonst noch so unterwegs seid. Anregungen, Lob und Kritik wie immer gerne an fernverbindung@taz.de und nächstes Mal geht's dann an gleicher Stelle weiter mit anderer Host. Bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.